Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell, die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Top 5. Es ist wieder Top 5 Time, das heißt, eine neue Staffel beginnt. Ich zähle nicht mehr mit, wie viele es sind sehr viele. Und in dieser Staffel werden wir jetzt auch zum ersten Mal öfter am Freitag zu Gast sein in den Ohren, Gehirnen und Herzen unserer Hörerinnen und Hörer.
Also wenn
und
ihr
auch
das,
in den Muskeln.
Das wäre die Hoffnung, aber bevor wir zu den Muskeln kommen, also wenn ihr feststellt, ihr habt mehr Folgen im Player als geplant, dann ist nicht die Zeit anders geworden, sondern wir arbeiten einfach ein bisschen mehr.
Genau. Genau.
Genauso wie die Muskeln.
Nicht wüssten, was wir sonst mit unserer Zeit anfangen sollten.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass du mit dem Häkeln wieder aufgehört hast, Stefan.
Ja,
die Dinger waren echt hässlich.
Die Österreicher, wenn mich jetzt verstehen, ich häkel dich ja ohnehin ein bisschen. So, wir reden heute über Supplements, die sportliche Leistung verbessern sollen. Und zwar reden wir über überraschende Supplements, die vielleicht von Ihnen und euch da draußen kaum jemand auf der Liste hätte. Denn was heute nicht erwähnt wird, ist Kreatin zum Beispiel, es wird auch Magnesium nicht erwähnt, es werden auch keine Aminosäuren erwähnt und es wird nicht einmal molekularer Wasserstoff erwähnt. Das sind nämlich die Low-Hanging Fruits in der Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit. Jetzt heute gehen wir in die High-Hanging Fruits gehen ein bisschen in die Biohacking-Hinterzimmer.
Bevor wir das aber tun, muss ich natürlich noch doch zwei Sachen loswerden. Bei den Aminosäuren hat sich brutal was getan. Der liebe Christian Burkhardt hat mit Mitocare jetzt die EAP, die Exosome Amino Patterns, rausgebracht und ich nehme die jetzt seit 2,5 Wochen und ich habe den Eindruck, ich schaue gerade aus wie ein Wettkampf-Bodybuilder. Nein, natürlich nicht, aber die scheinen mir tatsächlich von der biologischen Verfügbarkeit unglaublich spannend zu sein. Super für Sportler. Und das Thema molekularer Wasserstoff ist nur deswegen nicht dabei, weil es halt irgendwie nicht nur beim Sport, sondern auch sonst super wäre. Also bitte, 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 ihr Lieben, beschäftigt euch mit dem molekularen Wasserstoff, egal ob ihr Sportler oder Couch-Potatoes seid, weil tatsächlich ist dieses Antioxidans schon auch wirklich großartig. Es waren nur 5, deswegen habe ich jetzt was anderes ausgesucht, weil es auch überraschend sein sollte, aber das wollte ich noch kurz angemerkt haben.
Mhm. Magnesium werden wir relativ bald eine 30-Fragen-Zu-Folge haben, wo wir dann richtig schön tief in das ganze Magnesium-Game einsteigen und ich freue mich schon sehr darauf.
Dann freuen wir uns beide.
So, jetzt übergebe ich die Bühne dir.
Ja.
Du hast jetzt deine Top 5 überraschende Sportsupplements ausgesucht. Wir haben ein bisschen vorher schon drüber geplaudert, deswegen habe ich die Liste vor mir und ich habe schon jetzt ein bisschen Angst, dass sich meine Zunge verknoten wird im Laufe der heutigen Aufnahme. Du hast gesagt, so ganz richtig Top 5, 4, 3, 2, 1 wirst du nicht machen, aber wir bleiben halt bei der gewohnten Dramaturgie.
Genau. Also letzten Endes ist es so, die wirken über verschiedene Pathways. Ich habe einfach jetzt mal den Muskel weniger wichtig gewertet als das gesamte Nervensystem, weil wir halt immer mehr lernen, dass letzten Endes die Zelle und die Nerven auch für die maximale Leistung deutlich verantwortlicher sind als die reine Muskulatur. Das ist so ein bisschen das, was mal wieder Gottvater Huberman in die Geschichte mit reingebracht hat. Und wer bin ich, es anders zu sehen? Nichtsdestotrotz, wir fangen beim Muskel an. Und da gibt's ist mein erster Punkt, Natron. Wenn ihr in den amerikanischen Supermarkt gehen würdet, gäbe es dieses Arms and Hammer.
Baking Soda.
Wenn ihr jetzt irgendwelche Tütchen beim Discounter mit Backmittel kauft, kann sein, dass noch ein, zwei andere Sachen dabei sind. Da würde ich dann nicht dafür garantieren, dass es die gewünschten Effekte hat.
Also kauft kein Natron, wo so Torten drauf abgebildet sind auf der Packung oder wo ein Vanille- oder Schokoladegeschmack mitgeliefert wird.
Genau, also bitte Reinstoff, gerne in guter Qualität. Und kombiniert das Ganze, und das ist jetzt das Lustige, gleich mit einem Stickstoffoxid, Booster, weil ja. Das ist im Endeffekt, beide kennen wir, aber in der Kombination sind sie richtig geil. Wir erinnern uns, das Thema Natriumbicarbonat hat ja eine wahnsinnig schöne Funktion, um die muskuläre Ausdauerfähigkeit aufrechtzuerhalten. Im Endeffekt ist es ja so, wenn wir trainieren, gibt es ja diese Produktion von Laktat- und Wasserstoffionen in der Muskulatur. Und letzten Endes ist es so, dass das, was wir letzten Endes erreichen müssen, ist, dass die Protonen, also die H-Plus-Ionen, sozusagen den pH-Wert im Muskel nicht senken dürfen, weil das hemmt letzten Endes die Enzyme und sorgt dafür, dass die Verfügbarkeit von dem Calcium, erinnert euch, spannungsgesteuerte Calciumkanäle, nach unten geht und letzten Endes mag der Muskel nicht mehr arbeiten.
Das heißt, wir beugen einer Übersäuerung vor.
Genau, wobei es eben tatsächlich letzten Endes wirklich um diese Protonen geht, die wir hemmen, aber ja, es ist eine Übersäuerung, die sozusagen weggepuffert wird, beziehungsweise einfach nach hinten verschoben wird.
Mhm. So, also das heißt, ich nehme jetzt Natron zu wann, wie viel?
Moment,
kommen wir noch?
Kommen wir noch. Zuerst wollen wir das Ganze kombinieren, nämlich mit dem guten alten Stickstoffoxid. Wir erinnern uns, Olympische Spiele London, rotes Wasser in der Kanalisation, weil die Leute, also sprich die Athleten, in idiotischen Mengen rote Betesaft getrunken haben. Idiotische Menge wäre ein halber Liter, weil den braucht man so ungefähr von der Dosis. Man kann das auch mit L-Citrullin oder Arginin erledigen. Das ist im Endeffekt auf dem gleichen Pathway zu Hause. Aber jedenfalls die Kombination aus den beiden Sachen macht nun richtig Spaß.
Entschuldigung, das Nasenatmung?
Ja, auch, aber bringt halt weniger in dem Fall.
Macht also, den Urin weniger rot.
Citrullin und Arginin haben auch keine rotfärbende Wirkung auf den Urin. wenn ihr nach der Einnahme der beiden Substanzen roten Urin habt, bitte fahrt zum Arzt und zwar ganz schnell.
Ja.
Nee, also wie gesagt, es gibt ja diese Meta-Analyse aus dem Journal of International Society of Sports Nutrition von 2021. Ich glaube, die hatten wir bei der Natrium-Bicarbonat-Folge auch schon mal ausgegraben, wo man eben festgestellt hat, dass 0,2 bis 0,3 Gramm Natrium-Bicarbonat pro Kilo Körpergewicht die Leistungsfähigkeit bei intensivem Intervalltraining um fast 10% steigern kann.
Entschuldige, ich unterbreche, 0,2 bis 0,3 Gramm pro Kilo Körpergewicht?
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe 90 Kilo zum Beispiel, als relativ kräftiger Mann, dann komme ich auf 18 Gramm
fix,
20 Gramm, 25 Gramm.
Genau.
Das ist schon eine Menge. Das ist ein gehäufter Esslöffel.
Das wird dein Darm so höchstwahrscheinlich nicht mitmachen, aber selbst wenn es der Darm mitmachen würde, wird der Magen ein bisschen streichen.
Ja.
Das heißt, wir müssen das Ganze einschleichen und mal so mit 4 Gramm oder sowas anfangen und das dann im Laufe der Zeit, also nicht beim Wettkampf zum ersten Mal ausprobieren, Überraschung, so ein bisschen hochtitrieren.
Ja.
Dann klappt es auch mit dem Backpulver.
Ja, das Rülpsen ist natürlich dann auch eine Begleiterscheinung, wenn man ein bisschen zu viel Natron erwischt. Das wäre natürlich dann im Wettkampf auch nur mittelmäßig produktiv.
Könnte allerdings an der Startlinie ganz sinnvoll sein. Vielleicht kann man dadurch den einen oder anderen Fehlstart produzieren.
Oder wenn man Kampfsport tätig ist. Das ist ja, also vielleicht so als Boxer, der dann, oder als Judoka, der den Gegner mit einem schönen Bäuerchen in den Ippon bewegt.
So, aber um nochmal ein bisschen in der Wissenschaft zu bleiben, bei diesem NO-Booster, also sprich unserem Stickstoffmonoxid, geht es ja letzten Endes darum, da geht es um die Gefäßerweiterung und damit die Durchblutung. Und wenn wir die Gefäße weiter aufbekommen, funktioniert der Sauerstofftransport besser, Stoffwechselprodukte werden schneller abtransportiert. Das heißt, im Endeffekt greifen wir da auf die Arbeit vom großartigen und hochgeschätzten, nein, nicht Dr. Huberman, sondern es geht um Sport und Leistung, also muss es Andy Galpin sein.
Ja.
Und der nennt das Ganze ja den Dual System Approach, das heißt die chemische Pufferung durch Bicarbonat und die vaskuläre Entlastung durch den NO-Booster sind sozusagen die Abkürzung zur Goldmedaille, weil wir so gleichzeitig die Leistungsfähigkeit bis zur Ermüdung signifikant verlängern können.
Cool. Ich nehme jetzt das Natron in welchem Abstand zu meiner sportlichen Leistungsfähigkeit, genau, und die Rote Beete, den Rote Beete-Saft, wann kann man das ungefähr abschätzen?
Das können wir tatsächlich ganz gut hinbekommen. Das leckere Natriumbicarbonat bitte 90 Minuten vor dem Training, 0,3 Gramm pro Kilo Körpergewicht wäre jetzt meine Empfehlung, aber ich würde mich wirklich einschleichend hinbewegen und nicht mit der vollen Dosis anfangen. Dazu eine Stunde vor dem Training 6 bis 8 Gramm L-Citrullin oder 500 Milliliter Rote Betesaft. Beim Arginin wären es wahrscheinlich 10 Gramm, so ungefähr. Das ist, wobei ich Citrullin deutlich lieber mag. Der Zitrusgeschmack ist deutlich erfrischender als bei Arginin. Das ist
10 Gramm?
Ja.
Das ist eine ordentliche Menge auch.
Ja, du willst ja auch eine ordentliche Leistungsverbesserung haben.
Ja.
Also der Dosierlöffel bei so einem Over-the-Counter L-Citrullin fast, glaube ich, 3 Gramm oder so. Mhm. Das geht sich schon aus.
Ja. Eine Frage noch zum Thema Natron. Natron neutralisiert natürlich auch die Magensäure. Deswegen habe ich gelernt, dass man rund um die Einnahme von Natron mit der Nahrungsaufnahme sehr defensiv sein soll. Also so irgendwie, das, was ich mir gemerkt habe, war 2 Stunden vorher, 2 Stunden nachher nichts essen. Wenn ich jetzt, ich meine, ich esse jetzt dann, also gilt Citrullin und Arginin gilt ja jetzt nicht als Nahrungsaufnahme und Nasenatmung auch nicht und Rote Betesaft eventuell.
Dünnsches. Also ich käme jetzt, muss ich gestehen, ja, ist total super. Aber wir reden ja hier wirklich von einer Kombination, die man sich auch nicht antut, wenn man danach eine halbe Stunde Aerobic macht oder irgendwie mal kurz 3 Gewichte hochhebt. Das ist ja wirklich eine Geschichte, da denke ich an ein hartes Crossfit-Training, da denke ich an vielleicht sogar eine Crossfit-Meisterschaft, da denke ich an alles im Bereich Wettkampf, im Ausdauerbereich oder sonstigen Geschichten, wo sich das Ganze ewig zieht. Und ich kenne jetzt tatsächlich aus den letzten 20 Jahren in dieser Welt auch kein Athleten, der sich irgendwie noch eine Stunde vom so einem Wettkampf eine Schweinshaxe mit Knödel oder Vergleichbares reinhauen würde. Das heißt, ich glaube, da sind wir relativ entspannt. Und ja, du darfst mit Sicherheit auch dieses Stück Banane beim Halbmarathon, das du dir dann irgendwie nach, vielleicht, wenn du gut bist, 45 bis 50 Minuten, also noch in dem Puffer offerieren kannst, darfst du gerne zu dir nehmen, weil die Magensäure, die uns in dem Moment fehlt, hat ehrlicherweise dann eher bei komplizierteren Nahrungsmitteln eine Bedeutung. Und ich glaube, da können wir tatsächlich ganz gut drauf verlieren. Ist ein guter Einwand. Also wenn man beim Einschleichen das Ganze einfach so zu Hause mit dem normalen Training kombiniert, wäre es eine gute Idee, dass einem der klassische Post-Workout-Snack Schweinshaxe mit Knödel und Kraut nicht nochmal bei den Ohren vorbeikommt. Das sind wir dabei. Aber ich glaube, in der Wettkampfrealität können wir es mit gutem Gewissen ignorieren.
Gut, das heißt, einer der 5 Exoten, die wir jetzt in die Arena der sportlichen Leistungsfähigkeit werfen, ist Natron plus NO Booster.
Genau, und weil wir es gerade so schön haben, es muss uns natürlich schon auch klar sein und tatsächlich ist diese Information für die unterschiedlichsten Lebenslagen total spannend und interessant. Die NO-Produktion wird über die Aktivierung des Parasympathikus gesteigert. Das heißt, ruhiges Atmung und kein Stress vor jeder Aktivität, wo wir gerne viel Stickstoffmonoxid haben würden, wäre eine gute Idee.
Okay.
Da wenn kann ich jetzt, man jetzt alles draus machen, was man da
Wenn ich jetzt am Start eines Wettkampfs stehe, versuche ich also dann tief zu atmen und mich zen-buddhistisch gleich in mich zu versenken.
Genau. Zweites Thema. Jetzt sind wir, ist ganz erstaunlich, man hätte da im Letzten sagen können, aber da reden wir später nochmal aus einer anderen Perspektive drüber, als ich Laktat erwähnt habe.
Ja.
Es geht tatsächlich mal wieder um das Thema exogenes Laktat.
Mhm.
Und da ist es tatsächlich so, das ist halt als Brennstoff und nicht als Abfall durchaus auch ganz hübsch relevant und die Studienlage verdichtet sich, dass Laktat eben nicht nur mit Muskelbrennen und Leistungseinbruch korrelieren kann oder korrelieren könnte, sondern dass es, wir danken auch hier wieder Andy Galpin, dass es nicht nur ein Abfallprodukt ist, sondern letzten Endes ein zentrales Energiemolekül und ein Signalmolekül für die Mitochondrienanpassung.
Mhm. Jetzt haben wir vorhin, also wir haben eine eigene Folge über Laktat gemacht, wo du da ziemlich frisch aus dem aus der Druckerpresse der Studienlage herausgekommen bist, herausgeeilt bist und gesagt hast, hallo, da ist was. Laktat ist nicht nur das, was wir eigentlich nicht so haben wollen, weil es uns im Muskel wehtut, wenn wir ordentlich trainiert haben, sondern Laktat ist auch noch ein richtig toller Stoff, den wir nützen können, wenn wir ihn exogen einnehmen. Jetzt haben wir im ersten Punkt gesagt, wir nehmen dieses Natron ein, um die Bildung von Laktat ein bisschen hinauszuschieben. Jetzt sagen wir im zweiten Punkt, exogenes Laktat einzunehmen, kann allerdings als Energiequelle für den Körper super gut wirken. Jetzt denke ich mir, ich lasse einfach den Punkt 1 weg und den Punkt 2 weg, dann bilde ich weiterhin Laktat wie bisher. Oder, ich vermute du hast da was.
Wäre grundsätzlich eine sehr logische Überlegung, allerdings ist halt auch wieder Laktat nicht so hundertprozentig Laktat und in unserem Fall arbeiten wir einfach mit Natriumlaktat oder Calciumlaktat, was dem, was unser Körper da selber so produziert, zwar ähnlich ist, aber eben nicht identisch ist und anders als das vom Körper direkt gebildene scheint es halt tatsächlich so zu sein, dass das Exogene automatisch als sofort verfügbarer Energieträger, der in Leber, Herz und Gehirn bevorzugt genutzt wird, zur Verfügung steht. Das heißt, da haben wir erstmal schon mal einen Brennstoff, den wir quasi exogen zufügen können, der dann quasi sofort Feuer fängt. Anders als das, was wir in der Muskulatur da gerade so auch produzieren. Ich vermute, das hat auch was mit dem Ionen- und Protonentausch zu tun, der bei dem anderen der maßgebliche Pathway ist und hier eben nicht. Und dann ist halt auch noch die Auswirkung auf die Mitochondrienbiogenese durch das exogene Laktat ist auch extrem lustig. Das heißt, es führt zur Bildung neuer Mitochondrien in der Zelle.
Okay. Laktat überholt den Zucker oder begleitet den Zucker in der Energiebereitstellung, in der Verbrennung?
Es überholt ihn tatsächlich. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit den exogenen Ketonen, die so parallel, aber so einen Tacken schneller. Und da ist es halt auch so es hemmt nicht den Zuckerstoffwechsel, aber es überholt ihn sozusagen.
Okay.
Also es ist eine lustige Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man jetzt alle drei Brennstoffe gleichzeitig einwirft. Ich glaube, das hat sich noch keiner so richtig getraut. Aber das, was wir halt fix wissen, ist, dass diese Versuche, die jetzt inzwischen auch in Humanstudien sich verstärkt abbilden, auch noch den Fettstoffwechsel positiv beeinflussen, wenn wir das exogene Laktat zuführen. Also da passiert tatsächlich gerade so, das letzte Mal standen wir am Strand und haben irgendwie da in der Ferne gesehen, dass sich auf dem Meer so ein bisschen was tut und so langsam können wir sehen, wie sich die Wellenberge formen, das heißt, spätestens jetzt war es für den Breitfeld und wäre es wahrscheinlich auch für die sportlich interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen ein guter Zeitpunkt, sich mal mit dem Sourcing von exogenem Laktat zu beschäftigen, weil wenn die Welle kommt, möchten wir sicher alle schon auf dem Brett und im Wasser sein und da ein bisschen mit paddeln können.
Wo kriege ich Laktat her? Ich gehe jetzt in ein Fitnesscenter und zapf dort die Menschen mit den größten Muskeln an, die am lautesten scheinen bei den höchsten Gewichten? Oder wie mache ich das?
Nee, klassisch, die Ladies am Laufband, ist doch klar. Nein, aber tatsächlich...
da hole ich mal Cortisol, wenn ich zu wenig davon habe.
Auch das ist super. Also bei Nebenniereninsuffizienz wäre das die richtige Lösung. Aber nein, ob es die gibt, wissen wir eh nicht. Nein, tatsächlich, das Internet ist dein Freund und ich habe es jetzt auch einfach nur in der Chemikalienhandlung bestellt. Aber wie gesagt, wenn die Reinheitszertifikate...
Laborchemikalie.
Ja, also da gibt es jetzt auch noch keinen Anbieter, wo man sagen könnte, wir arbeiten mit X oder Y oder dies oder jenes. Ich bin jetzt auch aufgrund meines leicht moderaten Lebensstils, ich meine, ich habe auch schon 2-3 Jahresringe mehr als früher, auch nicht so, dass ich mir das jeden Tag zu, für das bisschen Krafttraining oder was ich sonst mache reinhauen muss. Aber wenn ich ernsthaft was vorhabe, würde ich es wieder nehmen und habe es eben gerne ausprobiert. Und ist im Endeffekt sehr, sehr einfach gelöst. Halbe Stunde maximal, eher 20 Minuten noch okay. Besser.
Während du jetzt gesprochen hast, wenn du es tippen gehört hast, das war ich, weil ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt, externes Laktat oral, und ich bin ein bisschen hineingerutscht. Es gibt ein Laktat oral, das heißt Wabo, und ist eine Lösung zum Einnehmen.
Mhm.
Wabo finde ich einen netten Namen für ein... Mhm. Und das möchte ich jetzt an andere natürlich auch noch einwerfen. Das Erste, was mir begegnet ist, sind Laktatinfusionen.
Ja, Ringerlaktat nehmen kluge Ärzte zum Infundieren von NAD+, weil es diesen Druck auf der Brust beim NAD+ reduziert. Jetzt ist halt wieder um das Thema das Infundieren und der Sportler, der schreien dann wieder alle Wada, 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 Wada. Mhm. Währenddessen Laktat oral ist relativ unproblematisch. Wir können ja mal Kontakt mit denen mit dem Kuscheltiernamen aufnehmen. Vielleicht kann man sie als Link in die Shownotes stellen.
Ja, gut, dann können wir das machen.
Ansonsten, wie gesagt...
Entschuldige, wie machst du das denn du? Wie machst du denn Laktat?
Ich hau 2 bis 3 Gramm Laktatsalz ins Wasser und sauf's 20 Minuten vorm Sport.
Okay.
Es schmeckt leicht salzig, aber nachdem wir als gute Biohacker ja auch schon Salz zum Frühstück haben, ist das ja nichts Neues.
Und kombinierst du zum Beispiel diese erste Geschichte mit dem Natron und dem NO-Booster mit der Laktatgeschichte oder hebt sich das, neutralisiert sich das dann tatsächlich, so wie ich es vorhin ein bisschen laienhaft mir zusammengebastelt habe?
Ich mag einen stabilen Darm, ich habe es noch nicht kombiniert. Also okay. ich hätte einfach Angst, dass es doch alle Substanzen sind, die irgendwie reizend sind. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein Hubi. Im Endeffekt ist es halt so, dass das, was mich damals zum Podcast inspiriert hatte, war halt eine Aussage von Gottvater Huberman, dass Laktat mehr oder minder so das Bindeglied zwischen der Muskelleistung und der kognitiven Klarheit sein könnte. Und dementsprechend ist es vielleicht auch für Sportarten wie Tennis oder Ähnliches, wo man kognitiv ein bisschen mehr tun muss, gar nicht so uninteressant zum Ausprobieren.
Das wäre mal interessant, wenn man beim Tennis dann auch noch im Vollbesitz seiner kognitiven Leistungsfähigkeit wäre. Das würde vieles an diesem Sport wahrscheinlich ändern.
Naja, ich kann das nicht so hundertprozentig abschätzen.
Nein, wir werden alle deppert. Im Käfig drin wird jeder deppert. Ist halt
ich glaube,
so.
Das hat eher was mit den unterschiedlichen Nervensystemen zu tun, beziehungsweise damit, dass da 2 Reptilienhirne aufeinandertreffen. Aber letzten Endes, das, was ich tatsächlich meine, dadurch, dass das Laktat in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, ist es halt tatsächlich so, dass es ein Neuronentreibstoff ist, und das ist halt schon echt gut.
Okay. Und das ist nur das zugeführte Laktat. Das körpereigene Laktat macht das nicht?
Ich vermute, dass es irgendwie einen total irren Zustand der Erschöpfung gibt, wo irgendwie vom einen Stoffwechsel in den anderen Stoffwechsel umgeschaltet wird und da auch nichts mehr passiert, wo das in einem gewissen Maße auch möglich wäre. Aber ich vermute auch, dass da die meisten nicht hinkommen, weil sie ja bei dem ersten Gefühl von Laktat kommt an, gemeinhin anfangen, die Leistung drastisch zu reduzieren.
Okay.
Also ich, wie gesagt, ich bleibe bei dem Exogenen dran, weil ich es extrem spannend finde.
Okay, gut. So, wenn wir jetzt nach unserer Liste vorgehen, die wir davor durchgegangen sind, dann ist es das Erste, was ich tatsächlich ein bisschen erwartet hätte und was auch meine Zunge jetzt nicht in gordische Knotengefahr bringt. Es geht um Taurin.
Ja, ist eigentlich ein bisschen ein alter Hut oder auch nicht. Kostet nicht die Welt. Und abgesehen von dieser Taurin-Bashing-Studie, die ich immer noch nicht so ganz verstanden habe vom Studiendesign, die da vor einem halben Jahr unterwegs war, ist es halt immer noch eine extrem spannende Geschichte. Entgegen der landläufigen Meinung ist es ja keine klassische Aminosäure, sondern es ist, und da könnte man sich jetzt schon wieder ganz toll versprechen, es ist eine Sulfonverbindung, die dann letzten Endes als Osmoseregulator oder Membranstabilator und Calcium-Modulator wirkt. Calcium, wir erinnern uns schon wieder, spannungsgesteuerte Calciumkanäle. Offensichtlich hat Muskulatur und Leistung schon immer ähnliche Mechanismen, denen wir uns da bedienen. Worum geht's? In der Muskelzelle sorgt das Taurin dafür, dass das Calcium präzise freigesetzt wird und auch wieder aufgenommen wird. Das heißt, es unterstützt die spannungsgesteuerten Calciumkanäle und führt zu effizienteren Muskelkontraktionen.
Mhm.
Und was auch wieder sehr toll ist, es ist natürlich ein Schutzschild für unsere lieben kleinen Mitos.
Wie viel Taurin nehme ich wann ein? Und ist Taurin nicht eigentlich eher was, was man ohnehin dauernd einnimmt? Also ich habe Taurin eine Zeit lang hatte ich es jeden Tag ein bisschen.
Ja, also Taurin ist bei mir so eine Substanz, ich vergesse die auch immer wieder, weil ich sie nicht so krass spüre. Und beispielsweise könnte es einfach eine gute Idee sein, die neben die Edelstahl-Trinkflasche, in der wir die Sportgetränke zubereiten, zu stellen und wenigstens dann zu nutzen, wenn wir sportlich aktiv sein wollen. Also so werde ich es jetzt auch wieder tun. Ich warte auf eine neue, ganz besondere Edelstahlflasche und wenn die da ist, dann stelle ich da meine lustigen Supplements zum Sporteln daneben. Aber um die Frage zu beantworten, in Humanstudien sind es Dosen von 1 bis 3 Gramm täglich, die eine Auswirkung auf Kraft, Ausdauer und die Regenerationsmarke hatten. Wirkt natürlich, und jetzt sind wir halt wieder beim alten Schmäh, synergistisch mit Magnesium und Kreatin. Das heißt, das, was auch in den Sportshaker eh reinkommen könnte oder in den Körper reinkommen sollte, ist eh gesetzt. Beim Taurin geht es jetzt auch gar nicht so fix um die Peak-Performance. Das haben wir, glaube ich, eh gerade schon elaboriert, sondern es geht im Endeffekt um die verbesserte Regeneration. Ich könnte mir jetzt die Zunge brechen. Ich habe irgendwie bei Galpin gelesen, es wäre ein Invisible Recovery Agent, also ein unsichtbarer Regenerationsbotenstoff, wobei Invisible Recovery Agent klingt natürlich viel spannender, als wenn wir Agent mit Botenstoff übersetzen. Da wird es schon ein bisschen lahm, finde ich.
Ja. Also hat weniger hochgestellte Mantelkriegen.
Eher weniger. Auch Taurin, und das ist irgendwie sowieso so ein ganz lustiges bei den meisten Supplements, die ich mir heute rausgegriffen habe, hat auch wieder eine Auswirkung auf die Nerven. Das finde ich extrem spannend. Das ist im Endeffekt aus neuronaler Sicht geht es bei Taurin ja einerseits darum, dass der GABA-Rezeptor moduliert wird. Das heißt, es wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Und das hilft natürlich auch nochmal zusätzlich bei hohem Trainingsvolumen und potenziell daraus resultierendem Schlafdefizit durch erhöhte Cortisolwerte und kommt sozusagen nicht nur auf muskulärer Ebene, sondern sogar ganzheitlich ins Spiel.
Taurin ist ja tatsächlich auch etwas, das man durchaus auch abends einnehmen kann, um den Schlaf ein bisschen zu unterstützen.
Fix, 1 bis 2 Gramm nach dem Training oder abends vor dem Schlaf, hätte ich gesagt. Und sollte man 2 Wochen durchhalten, ohne es zu vergessen, müsste es sich in der HRV niederschlagen und theoretisch gesehen müsste man auch den Eindruck haben, man schläft tiefer.
Ja, jetzt ist Taurin natürlich auch in Energy Drinks drinnen und das denkt man sich, wenn ich jetzt sage, das kann man gut vorm Schlafen nehmen, dann sagt man, das ist eine super Idee. Ich nehme dann vorm Schlafen noch vielleicht 1, 2 Energy Drinks ein. Wahrscheinlich nicht so die wahnsinnig gute Idee, denn ich glaube, die Funktion des Taurin im Energy Drink ist ja eher, dass diese Menge an Koffein gut gepuffert wird, gell?
Ja, ja, also tatsächlich die Rezeptur des Energy Drinks per se in dem Fall war wahnsinnig intelligent, das muss man schon klar sagen, weil da einfach Gaspedal und Bremse immer wieder so zusammengeklebt worden sind, dass das, was hinten rauskam, tatsächlich eine relativ gut verträgliche, anhaltende regende Wirkung gewesen ist, aber nichtdestotrotz, wenn ihr 5 Flügel am Abend zu euch nehmt, weil ihr den Eindruck habt, ihr wollt jetzt ein bisschen noch das Taurin auffüllen und der Wodka schadet eh nichts, dann ist es vielleicht eher nicht das, was der Biohack empfehlen darf.
Stress und intensiver Sport verbrauchen auch Taurin. Sehe ich gerade, ja, weil ich mir diese Taurin- und Schlafgeschichte ein bisschen nebenbei hergegoogelt habe. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei Magnesium, dass wenn wir sehr, sehr angespannt sind, gestresst sind, intensiv Sport betreiben, dass dann unser Bedarf auch steigt.
Aber ich bin echt beruhigt, dass du während dieser Folge tatsächlich mal Folgespezifisches dir nebenher googelst und nicht irgendwelche Fotos anschaust von Katzenkindern oder sonstigem Zeug, wie du es sonst immer tust. Macht ja, mich sehr glücklich.
Heute ausnahmsweise keine Katzenkinder nebenbei.
Gut, dann bleib. Ich hoffe, du bleibst trotzdem entspannt und wohlgelaunt.
Ja? Mich hat das mit dem Laktat, das hat mich ein bisschen ins Internet gezogen. Und jetzt bin ich dann dort drinnen, also habe ich Taurin auch gleich mitgenommen.
Wenn du schon drin bleibst, dann kannst du dir gleich noch den Recyclinghof anschauen. Und zwar geht es bei dem Recyclinghof jetzt nicht um Wertstoffe, sondern es geht um das Mitochondrien.
Ach so, du weißt, dass wir jetzt gerade hier, Sperrmüllsammlung haben. Und jetzt war ich gespannt, wie du dann jetzt von der lokalen Sperrmüllsammlung bei mir zu Hause in diese Folge hineinkommst. Auf diesen Segway war ich sehr, sehr, sehr gespannt.
Genau, also letzten Endes heißt der Segway Urolithin A. Und ist, glaube ich, einer der wenigen Longevity-Stoffe, über den wir noch nie so richtig gesprochen haben. Könnten wir in der Zukunft auch mal tun, weil es ist im Endeffekt das Molekül, das irgendwie die Brücke zwischen Longevity-Forschung und Leistungsphysiologie schlägt. Es begegnet uns in unseren Breitengraden natürlich nicht allzu häufig, weil im Endeffekt wird es im Darm hergestellt, und zwar aus Polyphenolen, die vor allem in den Granatäpfelsamen auftauchen.
Okay.
Jetzt, ist der Granatapfel bei mir nicht so wahnsinnig heimisch, und mein Kind hat ab und zu sowas im Kühlschrank, aber ich hab da noch nie hingegriffen. Das heißt, auf natürlichem Wege kommt es schon nicht wahnsinnig häufig in der Nahrung vor, und dazu bräuchte man theoretisch gesehen noch ein entsprechendes Mikrobiom, um diese Umwandlung zu unterstützen. Das heißt, eigentlich ist das so ein bisschen ein pinker Elefant oder sowas. Mhm. Aber es ist halt schon ganz schön spannend, weil das Urolithin A aktiviert halt in erster Linie die Mitophagie, also sprich das Recycling geschädigter Mitochondrien, und führt damit natürlich zu einer höheren Effizienz in der Zellatmung, steigert die Energieproduktion, optimiert letzten Endes die ganzen Faktoren und wirkt chronischen Entzündungsprozessen entgegen. Das heißt, es ist eigentlich eine extrem mächtige Substanz, die leider Gottes auch nur als Supplement zu beziehen ist. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich habe es mir jetzt gerade bei meinen Partnern angeschaut, wo ich es bekommen könnte, und werde da in kürzester Zeit auch selber einsteigen. Hintergrund ist tatsächlich eine Doppelblindstudie aus 2024, die mir auch in Vorbereitung auf heute zum ersten Mal begegnet ist. Bei PubMed verlinkt, und da ging es eben tatsächlich darum, dass man aktiven Männern acht Wochen lang jeden Tag 1 Gramm Urolithin A gegeben hat und festgestellt hat, die Entzündungsmarker sind massiv zurückgegangen, der oxidative Stress bei der Belastung war geringer und die Kraftwerte sind angestiegen.
Okay.
Das ist jetzt in Zahlen nicht so, dass man sagen würde, es sind die krassesten Ergebnisse, die man sich wünschen würde, aber die biologische Richtung ist halt echt abgefahren.
Ja, man nimmt Urolithin A jetzt dann in welcher Menge und wann ein, wenn man jetzt vorhat, ein schönes, schmerzvolles Training einzulegen?
500 bis 1000 Milligramm täglich, am besten morgens und idealerweise mit einer Fettquelle.
Okay, und dauerhaft, weil es ja nicht nur die Leistung steigert genau, im Sport, sondern insgesamt auch Longevity Hoffnungen triggert, sagen wir es mal so.
Wie gesagt, in Amerika ist es, glaube ich, nur mit einer Marke assoziiert, soweit ich mich richtig erinnere. Ich bin gespannt, wie es in Deutschland ausschaut, und werde dann in einer späteren Folge nochmal glückselig berichten, ob ich jetzt Benjamin Button geworden bin.
Gut.
So, mit Muskeln wie Arnold natürlich.
Selbstverständlich. So, sind wir mit Urolithin A fertig?
Ich überlege gerade, ja, letzten Endes über Ernährung kriegen wir es nicht. Im Endeffekt, es ist halt, bringt halt irgendwie ein bisschen eine andere Perspektive nochmal rein. Es ist irgendwie kein aktueller Performance-Hack, sondern es geht hier wirklich um ein langfristiges Performance-System, was letzten Endes durch die Optimierung der Mitochondrien erzielt wird. Das heißt, wenn wir schon irgendwie abschwenken wollen, wäre das jetzt auch ein schöner Punkt, um mal wieder über beispielsweise IHHT zu sprechen, was natürlich auch diese Mitochondriendichte und Mitochondrieneffizienz auf ganz anderem Pathway nach oben bringen würde. Aber eigentlich würde ich sagen, ist es durch.
Super. Den letzten Stoff, den wir auf der Liste stehen haben, die du mir vorab zugespielt hast, den möchte ich jetzt gern vorlesen, weil ich glaube, das ist ein super Training für die Zunge. Phosphatidylserin. Habe ich noch nicht gehört?
Ich glaube tatsächlich, du hast es schon gehört, weil es letzten Endes ja im Endeffekt, wir kennen es aus Body Bio PC, also immer dann, wenn wir diese Cholin-Geschichten anschauen, da ist das Phosphatidylserin tatsächlich irgendwo auch ums Eck vorhanden. Und es ist wieder ein Lipid, logischerweise ein Phospholipid. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich schon beinahe in der Nähe das Hühnereis zu vermuten. Ich würde fast wetten, ich habe es nicht nachgeschaut, dass es sogar auch darin vorkommt. Google das doch mal. Phosphatidylserin ist im Endeffekt der verantwortlich für die Kommunikation zwischen Zellen und Neurotransmitterfreisetzung wird davon unterstützt und es wirkt eben auch auf die Cortisolregulation. Mhm. Und da gibt es tatsächlich eine signifikante Menge an Studien, die gezeigt haben, dass zwischen 600 und 800 Milligramm Phosphatidylserin täglich über 10 bis 15 Tage die Cortisolantwort auf körperlichen Stress um bis zu 40%, also fast um die Hälfte, senken konnten. Das bedeutet weniger kataboler Stress, bedeutet schnelle Erholung, bessere Schlafqualität und natürlich auch einen optimierten Fettstoffwechsel. Das heißt, das ist schon ganz schön gut. Und bedeutet natürlich im Trainingskontext eine beschleunigte Regeneration zwischen den Einheiten. Das Nervensystem bleibt belastbarer. Das heißt, wir werden auch, wenn wir irgendwie vor dem Training ein HRV-Screening machen, um zu schauen, ob die Trainingseinheit zur Erholung passt, zielgenauer trainieren können. Und ist im Endeffekt der beste Gegenspieler gegen dieses klassische Overtraining-Syndrom.
Okay, das heißt, ich kann tatsächlich mich so überlasten, dass es eigentlich ein Übertraining wäre, aber ich greife zu ein bisschen Phosphatidylserin und der Körper sagt, ja, na gut, dann doch.
Du, ja, letzten Endes ist es klar so, wenn du Cortisol in Balance hältst, reduzierst du ja nicht nur den Stress, sondern steigerst du ja auch Testosteron und Melatonin und das Immunsystem und dementsprechend gewinnt man da tatsächlich eine ganze Menge, wird gerne im Sport auch genommen, wenn man es mit Sportlern zu tun hat, die sozusagen nicht mehr runterkommen, die einfach bloß noch am Rad drehen, da ist es eine relativ angenehme Geschichte und das Tolle an dem Phosphatidylserin ist halt, dass es so weit oben in der Regelkreisgeschichte eingreift, dass es jetzt anders als ein exogenes Melatonin oder sowas in der Art nicht auf die Leistung oder auf andere hormonelle Prozesse draufdrückt, sondern eigentlich nur den Regelkreis zwischen Leistung und Entspannung unterstützt.
Tja, gut.
Du willst bestimmt als nächstes noch wissen, wie man es denn am besten einnimmt.
Selbstverständlich.
Idealerweise abends, zumindest mal für 2 Wochen mit einer Loading Phase von 400 Milligramm. Mhm. Und danach, je nachdem, ob es schon zu einer Entspannung geführt hat oder nicht, würde man weiter mit 200 bis 400 Milligramm zur Erhaltung arbeiten. Mhm. Idealerweise zeigen es die Werte auf dem Ring, also egal ob Ora oder Ultrahuman, das sollte die HRV nach ein paar Tagen tatsächlich nach oben gehen.
Super. Und das haue ich mir natürlich in meinen neu gemixten Abendsteak, wo auch Magnesium drinnen ist und Taurin dazu.
Da hätte ich keine Einwände. Nee, und tatsächlich ist es tatsächlich so. Ich finde es einfach total spannend, dass das Thema Performance, und deswegen ist diese Liste auch nicht wirklich wertbar, weil du hast ja gesehen, es sind komplett unterschiedliche Kategorien. Mhm. Das eine rennt halt fix nur auf der Muskulatur, das eine andere rennt in den Mitochondrien, das andere rennt im Hormonsystem. Das heißt, da starten halt fünf Underdogs in fünf Disziplinen, und wenn wir Glück haben, reißen sie alle als erstes das Band beim Zieleinlauf, und also nicht das eigene, sondern das gespannte. Belegen den Spitzenmast. Mir ist gerade aufgefallen, dass reißende Bänder im Kontext von Sport auch durchaus eine andere Meinung. Na, du ahnst es.
Gut so.
Gut.
Durch, oder?
Top 5, ein bisschen komprimiert, aber ich glaube, dafür ist es die Top 5.
Alles gut.
Wenn wir euch mehr zu einem der Stoffe erzählen sollen, dann schreibt uns. Wir haben eine wunderbare E-Mail-Adresse, wo solche Sachen großartig platziert werden können, die da lautet
fragen@biohacking-praxis.de. Das ist der Postkasten für unsere nächste Q&A-Folge. Wir sind offenbar, wir werden offenbar tatsächlich gehört von den Leuten, weil die Anzahl deren Fragen, die hereinkommt, ziemlich stark gestiegen ist zuletzt. Wir müssen uns überlegen, ob wir vielleicht eine zweite Q&A-Folge in einer Staffel unterbringen, weil es sind auch ziemlich interessante und spannende Fragen dabei.
Man muss jetzt fairerweise auch sagen, der eine oder andere wird es gemerkt haben, Fragen, die bis dato an mich auf Instagram oder WhatsApp oder sonst wo geschickt worden sind, die haben es vielleicht auch nicht in die Show geschafft, weil die ADHS und das Kleinteilige, das hat durchaus manchmal das eine oder andere Problem. Also insofern nutzt die E-Mail-Adresse, und wenn ihr zufälligerweise mehr über Urolithin A erfahren wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, schreibt uns, dann packen wir es das nächste Mal in eine Staffel rein. So,
genau. Ansonsten, oder über Phosphatidylserin. Das ist ein Wort, das kann man sehr, sehr rhythmisch sagen.
Ja, wenn man nach Phosphat eine Pause macht, funktioniert der Rest relativ gut, ist mir aufgefallen. Weil Dylserin ist dann auch nicht mehr so schlimm und Phosphat ist auch nicht so schlimm. Also insofern, es kommt wie so oft nur darauf an, wo man mit dem Messer reinfährt.
Auch das wieder sehr schön.
Wunderschön, auch wieder ein komisches Bild. Ich habe heute, als heute die Metaphern ausgegeben worden sind, war bei mir irgendwas schräg.
Na, am Anfang war schon das Laktat-Surfen war schon am Anfang. Also wie das Laktat quasi als Surfer herangetragen wurde an die Wellen. Aber du hast auch diese Metapher wieder gut zugemacht. Also ich war überhaupt nicht beunruhigt, dass man das hätte nicht verstehen können.
Du, ganz ehrlich, auch dafür sind wir da. Apropos, dafür sind wir da. Was machen wir nächste Woche?
Wir haben jetzt ab dieser neuen Staffel jeden zweiten Freitag zusätzlich auch noch eine Folge.
Ja, was machen wir diesen Freitag?
Ja, das war die Frage. Das war die richtige Frage. Diesen Freitag reden wir über Leinöl.
Ui.
Wir reden über erstaunliche Zugänge zum Thema ALA. Wir reden über mediterrane Ernährung, und wir reden über ein bisschen einen neuen Zugang zum Thema Nahrungsergänzung. Da haben wir den Dr. Gerald Wiegand zu Gast, einen Biochemiker, einen der Gründer von Juven Life. Und er wird uns erklären, wie das alles abläuft und zusammenhängt.
Insofern, ihr Lieben, bleibt uns gewogen, hört uns weiter, empfehlt uns weiter, bewertet uns mit möglichst vielen Sterndallen. Wenn ihr mehr als 5 schafft, nehmen wir auch mehr als die. Und nach wie vor ist das Projekt, unser Newsletter ist am Start, am Leben. Also insofern, bitte beim Newsletter anmelden. Und dann hört ihr nicht nur von uns, sondern dann lest ihr es auch. Insofern, wem das keine Angst macht, traut euch und bleibt uns gewogen. Bis Freitag.
Wiederschauen.
Baba.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr wenn du uns weiterempfiehlst.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen mit einzigartiger Natur und riesigem Sportangebot, mit TCM-Küche und echter Tiroler Gastfreundschaft, mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Das ganze Angebot kennenlernen kannst du vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 bei einem exklusiven Biohacking- und Longevity-Retreat mit Vorträgen und Workshops, mit individuellen Analysen und personalisierten Coachings. Ich bin jedenfalls dabei und freue mich sehr auf euch. Mehr auf posthotel.at.